Vor einigen Monaten hatte er zum ersten Mal Jesus reden hören. Jesus war in der Stadt in Jerusalem, da wo er wohnte mit seiner Familie, und alle Leute strömten hin und er war mit dabei. Und dann hat er ein Wunder erlebt. Und das, was Jesus so sagt, hat ihn enorm fasziniert. Und immer wenn er konnte, war er mit dabei. Er gehörte nicht zum inneren Kreis, zu den Jüngern, aber vielleicht war er zu jung, zu unerfahren, war nicht von Anfang an dabei gewesen. Und jetzt diesen Abend merkte er, es war ja eine Spannung in der Stadt. Jesus war mit großem Brimborium eingezogen und merkte so die Spannung zwischen der geistlichen Leitung und Jesus. Das hatte sich immer mehr zugespitzt. Und dann hatte sich Jesus mit seinen 12 Jüngern zurückgezogen in einen Raum, um Passa zu feiern. Und er merkte diesen inneren Drang, dass er immer nah an Jesus sein wollte. Er wollte mitbekommen, was passiert. Und so wartete er auf der gegenüberliegenden Straßenseite, bis Jesus mit seinen Jüngern aus dem Haus kam und sie sich in den Stadtwald aufmachten. Und er schlich hinterher, immer mit so ein bisschen Abstand. Die Jünger guckten sich auch um, ob ihnen niemand folgte. Und dann beobachtete er aus sicherer Entfernung, wie Jesus mit den Jüngern sprach, wie Jesus wegging und betete, wie die Jünger einschliefen. Das passierte noch so ein, zwei Mal und plötzlich hörte er von überall Stimmen. Das Licht von flackernden Fackeln. Und Jesus und die Jünger waren umringt von Soldaten. Es wurde laut, aber Jesus blieb ganz leise. Plötzlich sah er ein Schwert durch die Luft fliegen, eine Wache schrie auf, Blut spritzte. Aber Jesus war trotzdem Herr der Situation. Und als sich Jesus festnehmen ließ, flohen alle Jünger. Aber er floh nicht. Er schlich im Schutz der Dunkelheit hinterher, versteckte sich hinter Büschen und Bäumen, bis plötzlich eine Stimme hinter ihm sagte: "Hab ich dich!" und ihn am Mantel packte. Aber durch eine geschickte Bewegung konnte er sich frei machen und lief splitterfasernackt durch den Stadtwall und die Straßen zurück nach Hause. Wie peinlich. Ich weiß nicht, was so das Peinlichste ist, was du jemals gemacht hast. Und ob du das überhaupt erzählen willst. Wir wissen, dass das Markus passiert ist, weil er es selber aufgeschrieben hat. Was motiviert jemanden, sowas aufzuschreiben, und alle Welt kann es lesen? Einige Wochen später, nachdem Jesus längst auferstanden war und in den Himmel gefahren ist, nachdem der Heilige Geist ausgegossen ist und tausende Menschen zur Gemeinde dazukommen, merkt Herodes, dass es der, der König damals, merkt, das ist ganz gut, und er gewinnt an Ansehen, wenn er so die führenden Leute dieser jungen Bewegung verhaften lässt. Jakobus ist schon enthauptet, Petrus sitzt im Gefängnis. Und ein Teil der Gemeinde ist zusammen und betet. Für Markus spannenderweise bei sich zu Hause, weil seine Mutter zur Gemeinde gehört, zu diesen Menschen, die Jesus nachfolgen, die diesen neuen Weg gehen, und er bekommt alles hautnah mit. Er ist wieder dabei, wieder ganz nah bei dem, wo Menschen sind, die Jesus nachfolgen. bekommt mit, dass Gott handelt, wenn man betet, weil plötzlich steht Petrus vor der Tür, aber die Gemeinde sagt, nee, kann ja gar nicht sein. Spannende Geschichte, müsst ihr mal nachlesen. Apostelgeschichte 12. Wir merken, dieser Markus, dieser junge Mann, der hat diesen Wunsch, beim Geschehen dabei zu sein. Und er hat noch gar keine Aufgabe. Der muss nicht an der Technik sitzen und irgendwas regeln, er hat keinen Begrüßungsdienst oder sammelt Geld oder macht Musik, der ist einfach dabei. Weil er merkt, da passiert etwas und das könnte eine Bedeutung für mein Leben haben. Deshalb ist er nachts im Stadtwald. Deshalb zieht er sich nicht zurück und spielt am Handy, während die Gemeinde um die Befreiung von Petrus betet. Er ist dabei und er kriegt das mit. Und ja, der hat Glück, dass er irgendwie bei den richtigen Leuten ist. Seine Mutter macht halt die Tür auf und die Gemeinde ist bei ihr. Was für ein Segen für diesen Markus. Und dann hat er einen Verwandten, der in einer anderen Stadt wohnt und da passiert noch viel mehr. Und der sagt, Markus, komm mal mit nach Antiochien. Da passiert was Großes, du bist erwachsen genug, lern die Welt kommen, komm mit zu mir. Und Markus geht mit Barnabas mit. Und hat wieder die Chance, bei etwas Großem dabei zu sein, weil diese Gemeinde in Antiochien, die merkt, wir müssen Leute ausschicken, da müssen noch mehr Leute wissen, was Jesus für uns getan hat. Also senden sie Paulus und Barnabas aus und die sagen, na, wir brauchen noch einen, der uns hilft, der das Zimmer fertig macht und den Beamer einschaltet und Zettel verteilt und keine Ahnung, was Markus machen sollte. Da steht in der Bibel, der soll denen helfen. Wahrscheinlich sich nicht um die Technik kümmern, aber vielleicht nochmal Wasser reichen. Und er ist dabei. Die setzen mit dem Boot über auf die nächste Insel. Und er bekommt alles mit, was da passiert. Wunder geschehen, Menschen bekehren sich. Und sie fahren. Echt dabei zu sein, was passiert. Weiter. Wir werden so ein paar Stationen im Leben von Markus uns anschauen. Da stand am Anfang, auf Zypern suchten sie in der Stadt Salamis die jüdischen Synagogen auf und verkündeten Gottes Wort. Johannes Markus ging als ihr Gehilfe mit. Und Vers 13, Paulus und seine Begleiter verließen Paphos. Sie fuhren mit dem Schiff nach Pamphylien und legten in der Hafenstadt Perge an. Dort trennte sich Johannes Markus von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Hört sich an wie so ein Karriereknick. Hört sich an, als wenn da jemand gescheitert ist. Wir erinnern uns, als Jesus verhaftet wird, da schleicht er ja auch hinterher. Aber in dem Moment, als er verhaftet wird, da flieht er. Könnten wir sagen, okay, ist ein junger Mann, die Jünger sind auch geflohen, kann er auch machen. Also steht er dazu oder steht er nicht dazu? Hier ist er mit dabei, mit Paulus und Barnabas. Er ist mitten im Geschehen, er hat versprochen, er hilft. Kriegt er Heimweh? Ist ihm das alles zu viel? Hat er kein Durchhaltevermögen? Aus irgendeinem Grund trennt er sich und fährt zurück. Paulus und Barnabas reisen durch die ganze heutige Türkei. Überall entstehen Gemeinden. Sie kommen zurück nach Antiochien und berichten davon. Aber dann kommt es zu so einem inneren Kirchenkonflikt. Also reisen Paulus und Barnabas nach Jerusalem, zum Sitz der Weltkirchenleitung. Und sie versuchen, das zu klären. Und sie finden da auch eine Klärung. Jetzt hört sich's besser an, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hört mich noch gut genug. Also sie reisen nach Jerusalem und sie klären alles. Und natürlich geht Barnabas zu seinem Verwandten, ist, glaube ich, sein Cousin. Und dann passiert da wieder was Spannendes. Nachdem das alles geklärt ist, beschreibt Lukas das in der Apostelgeschichte. Barnabas, Kapitel 15, will ich am Ende. Barnabas willigte ein und wollte Johannes Markus mitnehmen. Also die reisen zurück und der Paulus sagt, pass auf, nachdem das alles ist, wir fahren mal und besuchen alle Gemeinden, die gegründet worden sind, alle Gruppen, alle Missionszellen und wir verkünden denen weiter von Jesus. Wir haben da eine Verantwortung übernommen und wir müssen da wieder hin. Komm, Barnabas, wir fahren da hin. Sagt der Barnabas, ist super, ich habe eine klasse Idee, ich nehme den Johannes Markus mit. Paulus widersprach jedoch, weil Johannes Markus sie in Pamphylien im Stich gelassen und nicht mit ihnen weitergearbeitet hatte. Ihre Uneinigkeit in dieser Frage führte dazu, dass sie sich der Gnade des Herrn an. So zog er durch Syrien und Zilizien, um die Gemeinden zu stärken. Na super. Also erst schmeißt Markus die Brocken hin, als sie aus Zypern zurückfahren. Und dann ist er auch noch aufgrund seines Scheiterns und dass man sich nicht auf ihn verlassen kann, der Hauptgrund, dass das beste Missionarsduo, was die junge Gemeinde damals hatte, Paulus und Barnabas, sich so sehr in die Haare kriegen und sich so sehr zerstreiten, dass sie nicht mehr zusammenarbeiten. Könnte man meinen. Ich weiß nicht, ob das dem Markus so ging. Ich weiß nicht, was da in den Köpfen vor sich ging. Wer zu Barnabas gesagt hat, komm, lass sein, ich fahre wieder nach Jerusalem. Ich will ja nicht schuld sein, dass du dich mit Paulus zerstreitest. Aber Barnabas scheint so seinen Kopf gehabt zu haben, Paulus sowieso. Also da steht, die trennen sich. Man könnte es auch so sehen, dass Gott so cool ist und hat plötzlich zwei gute Missionarsteams. Und dass Barnabas scheinbar diesen Blick hat für diesen jungen Mann und das ganze Potenzial sieht und ihn nicht aufgibt. Was für ein wichtiger Hinweis für Leute, die Verantwortung in unseren Gemeinden haben. Die Augen offen zu haben für junge Mitarbeiter und ihnen mindestens eine Chance zu geben, wenn nicht sogar zwei oder drei. Und sie nicht wie eine heiße Kartoffel fallen zu lassen, wenn sie mal nicht sofort weitermachen. Das lerne ich hier von dem Barnabas, weil der sieht, was Markus kann. Paulus kann das in dem Moment nicht sehen. Der ist enttäuscht. Und seine Enttäuschung steht ihm da im Weg. Aber Barnabas sieht die Möglichkeiten und das, was Gott in Markus hineingelegt hat. Er sieht die Leidenschaft, die Sehnsucht, die Markus für Jesus hat, die sich in dieser Geschichte im Park, im Stadtpark, im Garten Gethsemane sehen. Die sieht sich daran, dass er so alles mitbekommen hat von Anfang an, dass er willens ist, was zu machen und dass Markus diese zweite Chance auch ergreift. Das ist ja genauso wichtig. Und dann passieren noch zwei spannende Sachen mit Markus. Also von ich höre irgendwann mal Jesus predigen in meinem Umfeld, über ich bin dabei, als er verhaftet wird, hin zu ich sehe, wie Gott Wunder tut in der Gemeinde, ich bin bei Missionsreisen unterwegs. Also natürlich ist der auch gesegnet, weil er immer bei den führenden Leuten dabei war. Ja, ist ja auch ein Glücksfall. Was passiert später? Wir wissen, Paulus und Markus, das passte nicht. Jahre später schreibt Paulus an Gemeinden und an einen seiner besten Mitarbeiter, an den Timotheus, folgende Sätze. Das eine findet sich im Kolosserbrief. Gegen Ende, da schreibt er immer so an alle möglichen Leute und dann sagt er, Aristarch, der mit mir im Gefängnis sitzt, lässt euch grüßen. Ebenso Markus, der Vetter von Barnabas. Seinetwegen habt ihr ja bereits Anweisungen erhalten, nehmt ihn also herzlich auf, wenn er zu euch kommt. Und an Timotheus schreibt er folgende Sätze. Da sitzt er im Gefängnis, der Paulus, und sagt: Nur Lukas ist bei mir, bringe Markus mit, wenn du kommst, denn er wird mir bei meinem Dienst nützlich sein. Markus? Dieser Markus, auf den Paulus sich nicht verlassen kann, der ihn damals im Stich gelassen hat und mit dem er nicht mehr mitarbeiten will, der soll zu ihm kommen, für den bekommen die Gemeinden Anweisungen, ist einer der besten und wertvollsten Mitarbeiter von Paulus geworden. Was ist denn da passiert? Ich finde das hochspannend. Zu sehen, dass ein Paulus über seinen Schatten springen kann und dass auch da, wo wir vielleicht Menschen haben oder Situationen haben, wo wir über Jahre nicht miteinander vielleicht geredet haben, wo wir uns über Sachen zerstritten haben, dass da eine Annäherung möglich ist. Was für ein Hoffnungsschimmer, was für ein cooler Hinweis. Wir finden keine Informationen darüber, was passiert ist. Da ist kein Bericht von Lukas, oh, da haben die sich getroffen und dann haben die gemütlich zu Abend gegessen, dann haben die alles durchgesprochen keine Ahnung. Der Bericht geht auch nicht weiter, was mit Barnabas und Markus auf Zypern passiert. Das endet da, wo wir das gelesen haben, dass die darüber fahren. Da steht auch nicht, wann Paulus und Markus sich getroffen haben. All das verschweigt Lukas. Und lässt unserer Fantasie den Raum, was passiert ist. Wir lesen das Ergebnis. Und das Ergebnis zeigt, dass Barnabas sehr wohl das Potenzial in Markus richtig eingeschätzt hat. Und dass Paulus das gelernt hat. Und unser junger Mann Markus hat noch eine Chance ergriffen. Neben Paulus gibt es noch einen großen Kopf der ersten Christengemeinde. Das ist Petrus. Auch Petrus schreibt an die Gemeinden einen Brief, 1. Petrus 5, Vers 13. Steht ganz zum Schluss: Eure Schwestergemeinde hier in Babylon lässt euch grüßen, ebenso mein Sohn Markus. Wir wissen aus Berichten der frühen Christenheit, dass dieser Markus der gleiche Markus ist wie Johannes Markus, der gleiche Markus, über den wir uns heute Morgen Gedanken machen. Er ist so nah dran, dass er einer der besten Mitarbeiter von Paulus wird und dass Petrus, der große Apostel, ihn als seinen Sohn beschreibt. Und wir wissen aus Berichten, dass die Hauptinformationsquelle, die hinter dem Markus-Evangelium steht, eben dieser Petrus ist. Das heißt, auch da ist eine Beziehung gewachsen, so sehr, dass Petrus ihn sogar als Sohn bezeichnet. Was macht das jetzt so besonders, dass Markus schreibt, dass er da im Stadtwald verhaftet wird, eben nicht verhaftet wird, fast verhaftet wird und nackt nach Hause läuft? Markus schreibt dieses Evangelium. Und in den Evangelien, gerade in Matthäus, in Markus und Lukas, finden wir ganz viele Berichte, die fast wörtlich gleich sind. Johannes schreibt nochmal aus einer anderen Perspektive. Aber jeder hat auch immer noch mal so einzelne Geschichten oder so kurze Informationen, die nur er hat. Und nur bei Markus finden wir diesen Bericht über den jungen Mann, der fast verhaftet wird. Und der sich dem Griff der Wachen entzieht und der die Wache nur noch den Mantel in der Hand hat und Markus nackt nach Hause rennt. Woher weiß Markus das, wenn nicht von sich selber? Es ist sein Erleben. Und er hätte das ja nicht schreiben müssen. Aber ihm ist das in dem Moment, als er sein Evangelium verfasst, eben nicht peinlich. Weil er damit beschreiben wollte, wie tief seine Sehnsucht war, so nah wie möglich bei Jesus und beim Geschehen zu sein. Natürlich sagt er damit auch, ich bin auch Zeitzeuge und mein Bericht ist wahr, also auch das spielt damit rein. Aber das macht es für uns wieder ermutigend zu sagen, ja, selbst wenn Sachen passieren, die vielleicht peinlich für mich sind, mache ich doch vielleicht trotzdem manches. Ich stehe zu meinem Glauben, ich sage in schwierigen Situationen, nein, ich mache das nicht oder ich mache etwas, weil ich an Gott glaube. Ich stehe dazu, so wie Markus in der Situation dazu steht. Und dann muss mir das nicht peinlich sein, dann muss dir das nicht peinlich sein, weil es deine Nähe zu Gott ausdrückt. Mich fasziniert dieser junge Mann. Er ist einfach erstmal mit dabei, das ist das Erste, was wir lesen. Und es ist völlig in Ordnung, wenn du merkst, ich schaffe nicht mehr, als einfach nur mit dabei zu sein. Bei Markus war es vielleicht, weil man ihn noch nicht gesehen hat, weil er noch zu jung war. Und es ist wertvoll, dass du einfach mit dabei bist. Bei dieser Verhaftungsszene, da wo die Gemeinde zusammen ist und betet. Das Nächste, was ich sehe, ist, wenn du die Chance hast, mitzuarbeiten, ergreif diese Chance. Probier dich aus, bring dich ein. Und ja, Scheitern gehört mit dazu. Aus Situationen, in denen du scheiterst, lernst du wahrscheinlich am meisten. Und ergreif eine zweite oder eine dritte Chance. Bedank dich auch vielleicht bei den Menschen, die dich gefördert haben in deinem Leben, die dir geholfen haben, voranzukommen. Und das Letzte, was ich sehe, das ist vielleicht so ein bisschen der Perspektivwechsel. Das ist, was macht Barnabas, was macht nachher Paulus, was macht Petrus? Da, wo du eine Aufgabe hast, da, wo du eine Verantwortung hast. Hast du auch immer Verantwortung für neue Mitarbeiter und für Menschen, die schon da sind? Wir bezeichnen das als Mentoring oder als Coaching. Menschen zu begleiten, sie ranzuführen in der Aufgabe, Potenzial in Menschen zu sehen, Gott daran zu bitten, öffne mir die Augen für Leute, die da sind und dass ich sie begleiten kann in ihrer Entwicklung, ihre Persönlichkeit mit zu fördern, ihnen den Freiraum zu lassen, sich zu entfalten, ihnen auch die Chance zu geben, dass sie sich ausprobieren dürfen und Fehler machen. Weil auch das zum Leben dazugehört. Und sie nicht fallen zu lassen, sondern ihnen eine zweite oder eine dritte Chance zu geben. Und miterleben zu dürfen, dass plötzlich so ein Markus neben dir da ist. Und eine wichtige Stütze der Gemeinde wird. Ich finde es spannend, aus diesen wenigen Texten, die wir haben, so ein rundes Bild von einem jungen Mann zu bekommen. Und zu sehen, dass diese Geschichte, die damals passiert ist, dieser junge Mann, dass da ganz viele wichtige Wahrheiten für uns heute dran stecken. Wenn du magst, Apostelgeschichte, da stehen ein paar Texte über Markus drin, in den Briefen von Paulus und Petrus, im Markus-Evangelium am Ende, das sich anzugucken. Vielleicht das Markus-Evangelium auch nochmal neu mit diesen Informationen über den Schreiber zu lesen und noch mehr über ihn zu entdecken und dann auch immer was über dich zu entdecken und vor allem über Jesus, dem wir nachfolgen. Ich lade dich ein, zu einem Gebet aufzustehen. Großer Gott, hab Dank für all die Menschen, die uns bisher in unserem Leben begleitet haben. Für einen Barnabas oder einen Petrus oder einen Paulus in unserem Leben. Für unsere Eltern, die sich engagiert haben in der christlichen Gemeinde und wir waren als Kinder einfach mit dabei. Dass Menschen da waren und die uns mit zu dir geführt haben und ins Aufgaben hineingeführt haben. Hab Dank für jede Situation, in der wir uns ausprobieren durften, in der wir wachsen durften, in der wir Fehler machen durften. Hab Dank für Situationen, die uns vielleicht eigentlich total peinlich sind, aber weil wir dich bekannt haben, sie uns nicht peinlich sein müssen. Hab Dank für Markus, der so mutig von dieser peinlichen Situation schreibt und uns Mut macht, uns zu dir zu bekennen. Hab Dank, dass er diese Sehnsucht in sich getragen hat, immer ganz nah bei dir und den Aposteln zu sein, bei dem, wo etwas von dir erzählt wird, und dass wir sehen können, wie sehr Menschen wachsen können, dass wir sehen können, dass Versöhnung möglich ist, dass wir sehen können, welches Potenzial du in uns Menschen legst. Segne uns dabei, dass wir Teil deines Reiches sind und dazu beitragen können, dass dein Reich wächst.